Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe, die in Großbritannien startet, zumindest nach derzeitigen Plan, wo Donald Trump heute ein Treffen mit dem britischen Königshaus hatte. Wir schauen nach Hamburg. Dort hat heute das Reeperbahn-Festival begonnen. Immer noch das größte Clubfestival in Europa. Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf zeigt eine Hans-Peter-Feldmann-Ausstellung. Hans-Peter Feldmann, das ist der Mann, der unter anderem Frauen die Inhalte ihrer Handtaschen abkaufte, um sie künstlerisch zu verwerten. Und wir sprechen über zwei neue Filme von Luis Ortega und Edgar Reitz. Donald Trump ist der erste US-Präsident, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteil wird, was heute auch mit großem Buhai inszeniert wurde. Empfang durch die britische Königsfamilie, gemeinsame Kutschfahrt auf Schloss Windsor, eine gewaltige Militärzeremonie und am Abend schließlich ein Staatsbankett. Das Ganze abseits von London, wo am Nachmittag tausende Menschen gegen Trump demonstrierten. Der US-Präsident ist in Großbritannien ziemlich unbeliebt. Gestern Abend wurden ja auch Aufnahmen auf Schloss Windsor projiziert, auf denen Trump gemeinsam mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu sehen ist. Für viele ist diese zweite Visite also eine zu viel. Christine Heuer berichtet.
Beim feierlichen Staatsbankett am Abend des ersten Besuchstags gab es Kresse Panna Cotta, Biohuhn und Vanilleeis. Außerdem Reden von König Charles und Donald Trump. Es ist ein einzigartiges Privileg, als erster US-Präsident zu einem zweiten Staatsbesuch eingeladen zu sein. Das ist wirklich eine der größten Auszeichnungen meines Lebens.
That's the first. But this is truly one of the highest honors of my life.
Auch der Rest des Tages war ganz nach Donald Trumps Geschmack verlaufen. Bevor er den Helikopter nach Windsor bestieg, behauptete der US-Präsident zum wiederholten Male, König Charles sei sein Freund.
My relationship is very good with the UK and Charles, as you know, who's now king, is my friend.
Nach seiner Landung begrüßten ihn die vier wichtigsten Royals, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales. Es gab eine Kutschfahrt über das Gelände von Schloss Windsor, eine Ehrenformation, die der US-Präsident wie Weiland 2019 damals noch mit der Queen vor dem britischen Monarchen abschritt. Das laut britischer Regierung größte Militärzeremoniell auf britischem Boden für einen Staatsgast seit Menschengedenken gehörte auch zum Programm und eine wegen des schlechten Wetters etwas abgespeckte Fliegerstaffel. Darauf, dass die Briten für diesen Tag Schloss Windsor als Schauplatz ausgesucht hatten, ist Donald Trump besonders stolz. Windsor, habe man ihm gesagt, sei das ultimative Ding. Tatsächlich ist es nicht der Amts-, sondern der private Wohnsitz des Königs und leichter zu schützen als Buckingham Palace in London. Vor allem aber war es hinter den Schlossmauern möglich, den US-Präsidenten komplett von den Protesten gegen ihn abzuschirmen. Am Abend vor seiner Ankunft hatten Mitglieder der satirisch operierenden Protestgruppe Led by Donkeys Fotos von Trump mit dem US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an die Wand des Palastes geworfen. Die Polizei beendete das nach wenigen Minuten und nahm vier Personen fest. Doch das Video von der Aktion ging viral. Es war der Höhepunkt der Anti-Trump-Proteste. In London demonstrierten rund 5000 Menschen gegen die erneute Visite des US-Präsidenten. Ein Bruchteil der 75.000, die bei seinem ersten Staatsbesuch 2019 auf die Straße gegangen waren.
Donald Trump is a rapist. He's a racist. He is enabling and funding a genocide in Gaza.
Donald Trump ist ein Vergewaltiger. Er ist ein Rassist. Er ermöglicht und finanziert einen Genozid in Gaza. Er ist kein Freund Großbritanniens. Und wir sind eine Politik leid, die behauptet, dass der Mann mit der größten Macht immer Recht hat. In die Kritik an Trump mischt sich Kritik an der britischen Regierung. Der zweite Staatsbesuch ist Teil von Keir Starmers Schamoffensive. Bei seinen politischen Gesprächen mit dem US-Präsidenten auf seinem Landsitz Chequers will er die Ernte einfahren. Außenpolitisch eine Annäherung Trumps an die Ukraine und ihre Verbündeten. Innenpolitisch Milliardeninvestitionen US-amerikanischer Tech-Giganten in künstliche Intelligenz auf britischem Boden. Ursprünglich hatte Trump versprochen, die Zölle für britischen Stahl auf null zu senken. Das hat er bereits wieder kassiert. Dazu aber auch zu Jeffrey Epstein, Elon Musk oder Gaza könnten Journalisten heikle Fragen stellen. Die gemeinsame Pressekonferenz von Keir Starmer und Donald Trump nach ihrem Gespräch ist der einzige Programmpunkt, den die Organisatoren nicht unter Kontrolle haben. Sie werden hoffen, dass er glimpflich über die Bühne geht.
Christine Heuer über den Trump-Besuch im britischen Königshaus. Und zwischen Windsor Castle und London City befindet sich, grob gesagt, die Wembley Arena. Und dort findet momentan ein Benefizkonzert Together for Palestine statt, organisiert von Brian Eno. Die Wembley Arena ist nicht das Wembley Stadium, wo 1985 das größte Popkonzert aller Zeiten, das Live Aid, stattfand. Das ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, weil die Arena 12.000 Menschen fasst und nicht 90.000. Aber bei der Genese dieses Together for Palestine Konzerts fühlt man sich dann doch vielleicht ein bisschen erinnert. Es wurde nämlich alles recht schnell auf die Beine gestellt und es gab dann noch bis in die letzten Stunden Zusagen von Bands. Hot Chips ist dabei, James Blake und viele andere. Robert Rotifer meldet sich jetzt live von vor Ort, wenn er noch da ist, auf einer äußerst labilen Telefonleitung. Hallo Robert. Ist da denn jetzt noch was los in der Wembley Arena?
Ja, da ist noch was los. Ich muss jetzt tatsächlich beim Höhepunkt das Konzert verlassen, aber so ist es halt. Was Sie gerade gesagt haben, diese Parallelen, das ist auch etwas, worauf einer der prominenten Gäste hier Bezug genommen hat, nämlich Richard Gere war da und hat gesagt, also er erinnert sich daran, bevor die meisten Leute hier, die hier sind, geboren gewesen seien, habe er denselben Job gemacht. Damals habe er Dire Straits angekündigt bei einem Konzert für Nelson Mandela. Also das sind so ungefähr die Assoziationen, die die Leute hier haben.
Und wer ist denn da heute alles aufgetreten? Also wahrscheinlich nicht die Größten der Größten, so wie es damals 85 war, oder?
Naja, also ich denke, das ist eine Generationenfrage. Ich glaube schon, dass irgendwie so jemand wie King Cruel oder Bastille, wenn Bastille dann zusammen mit Nene Cherry und Green Tea Peng 7 Seconds singt, dann ist das schon sehr prominent. Oder wenn Brian Eno zusammen mit Paul Weller auftritt, auch für die älteren Leute, glaube ich, dann Paloma Faith war zum Beispiel da, von Beth Gibbons, von Portishead gab es eine Einspielung. Aber Pink Panthers ist aufgetreten, um Merch anzukündigen. Aber was ich vor allem sagen müsste, ist, dass es ein erstaunlich glattes, also gut organisiertes Tribute war. Es ist wirklich wie ein bisschen wie so ein Tramolett rübergekommen. Es gab dazwischen Auftritte von Journalisten wie Louis Theroux oder Mehdi Hassan, Tribute an die getöteten palästinensischen Journalisten zum Beispiel. Es gab relativ wenig Parolen, einen Backdrop dominiert von Bildern gemalt von palästinensischen Künstlern. Es war, ja, Sie haben es ja gesagt, es ist von Brian Eno zusammengestellt und das hat man auch gemerkt.
Die EU-Kommission hat inzwischen Sanktionen gegen Israel vorgeschlagen. Die UN sprechen von Völkermord. Die öffentliche Meinung, die hat sich ja auch seit Beginn dieses Gaza-Konflikts verändert. In Großbritannien aber gab es, anders als hier in Deutschland zum Beispiel, von Anfang an einen starken pro-palästinensischen Protest. Welchen Ausdruck hat er denn heute Abend gefunden? Welche Stimmung herrschte?
Ja, also es gab viele Free Palestine-Rufe natürlich. Es gab auch den einen oder anderen From the River to the Sea-Ruf. Aber es gab auch sehr viel, würde ich sagen, friedvolle Ästhetik. Also es wurde sehr viel auf ein Ende des Kriegs Bezug genommen. Also wenn ich jetzt irgendwie mir einen deutschsprachigen Kritiker auf die Schulter setze, der das irgendwie an meiner Stelle noch vielleicht aus deutscher Perspektive gesehen hätte, dann hätte der was vermutlich gesagt, aber wo kam die Referenz auf die Hamas oder auf die Geiseln? Die kamen nicht vor. Aber es war grundsätzlich, war das Thema ein humanistisches. Es ging um das Sterben Unschuldiger. Und das sind auch Dinge, die, muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung hier medial wesentlich präsenter sind als zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Es gibt eine andere Wahrnehmung davon. Es wurde aber auch sehr viel von der britischen Kolonialschuld selbst gesprochen. Also das spielt hier auch eine Rolle, dass man sich sozusagen verantwortlich fühlt für einen unlösbaren Nahostkonflikt und dessen Ursprünge, das wurde auch zur Sprache gebracht.
Together for Palestine in der Wembley Arena in London. Danke an Robert Rothriefer, der für Fazit das Geschehen beobachtet hat und Ihnen noch einen schönen, aufregenden, beeindruckenden Abend.
Ja, danke auch. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, wir hatten ja diesen rassistischen Marsch am Samstag hier, diesen sehr großen Aufmarsch. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man im Kopf behalten sollte. Es war ein bisschen sowas wie eine Gegenveranstaltung dazu, als letztes Wort.
Mhm. Danke. Wärme ist ein menschliches Grundbedürfnis und eine Voraussetzung für Wohlbefinden und Gesundheit. Was hingegen Kälte auslöst, das kriegen wir um diese Jahreszeit und in den kommenden Monaten natürlich wieder zu spüren. Auch Kälte ist ein existenzielles Gefühl, das für vieles Ungute steht. Ein sich abkühlendes gesellschaftliches Klima, fehlender Zusammenhalt, Unverbundenheit. Das Museum Weserburg in Bremen nähert sich dem Phänomen künstlerisch. Gesprochen habe ich darüber mit der Direktorin und Kuratorin in der Ausstellung, Janneke de Vries. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Cold as Ice, Kälte in der Kunst und Gesellschaft heißt diese Ausstellung. Erzählen Sie doch mal etwas über die Spannbreite der Arbeiten. Womit setzen sich die Künstlerinnen und Künstler auseinander?
Also das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Die Medien sind sehr vielfältig, darauf haben wir sehr geachtet. Auch die Themen sind sehr vielfältig. Aber die gemeinsame Klammer ist tatsächlich so ein Gefühl von Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Also wirklich so ein erkaltendes Gefühl, eine soziale Kälte. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Ausformungen. Es gibt eine Künstlerin, die in den öffentlichen Raum hineingeht und über Wohnungslosigkeit arbeitet. Es gibt eine Arbeit, eine wunderbare Videoarbeit über frühe Maschinen, Roboter, was natürlich so ein bisschen an diese Angst, KI übernimmt unsere Gesellschaft, andockt. Wir haben zum Beispiel auch eine ganz tolle Arbeit, Song Thieu, die ja den nächsten deutschen Pavillon machen wird. Die hat das Taurus-Sternbild auf der Wand nachgestellt, also das Sternbild des nördlichen Winterhimmels, und zwar mit Schokomarienkäfern. Und das ist so ein charmanter, spielerischer, leichter, süßlicher Zugang erstmal mit diesen kleinen Käferchen, die ja auch Glücksbringer sind. Und die meisten von uns kennen den Geschmack von dieser Billigschokolade. Man hat das auch, ich habe die sofort auf der Zunge. Und es ist natürlich Taurus, wenn man da dann weiter drüber nachdenkt, ja, dann ist man dann plötzlich beim Ukraine-Krieg und bei der Diskussion hier über Taurus und Marschflugkörper. Es gibt eine über 81-jährige Künstlerin aus Dänemark, über die ich mich persönlich wahnsinnig freue, dass sie dabei ist, weil die ist in Dänemark ein Superstar und außerhalb kennt die kein Mensch, die wirklich ein wunderschönes Bild dafür gefunden hat, wie sie mit dem eigenen Körper, mit den eigenen Händen Eisschollen auftaut. Also Situation, alles was erstarrt ist und festgefroren scheint, wirklich, dass solche Zustände wieder aufzulösen sind und wieder in Bewegung gebracht werden können.
Ist interessant, wollte ich gerade fragen, ob es auch Werke gibt, die sich eben ganz direkt mit diesem Phänomen Kälte beschäftigen, also mit Aggregatzuständen, Temperatur, Jahreszeit, Landschaft, Gegenständliches.
Es gibt viel Eis und Schnee in der Ausstellung durchaus.
Also noch eine wirklich etwas kühlere Atmosphäre, die Sie da erzeugen und vielleicht auch eine, die aufrüttelt und was macht das?
Was macht das? Vielleicht hilft das zu sagen, warum wir diese Ausstellung überhaupt gemacht haben. Es ist wirklich geboren aus so einem Ohnmachtsgefühl, das wir am Haus natürlich genauso haben wie alle anderen auch, wenn man sich so umguckt, wie gerade unsere Gesellschaft sich entwickelt und mit was wir konfrontiert sind. Und dann war eben die Vorstellung, was können wir denn als Haus für Gegenwartskunst, was ist denn da unsere Aufgabe auch? Können wir da irgendwie einen Beitrag leisten? Können wir eine Haltung zeigen? Können wir Verantwortung übernehmen? Und es gibt eben so unfassbar tolle Arbeiten, wo KünstlerInnen sich wirklich dieser Situation annehmen, sich die angucken und da wirklich überraschende Perspektiven drauf entwickeln. Und ich glaube, allein das, wenn wir das, was wir schon kennen, anders angucken, mit einem neuen Blickwinkel, dann tut uns das allen gut. Das ist das eine. Und dann gibt es eben viele Arbeiten, die tatsächlich auch so eine Gegenposition einnehmen und sagen, okay, wenn die Sachen so sind, wie sie sind, dann ist doch vielleicht dies und jenes gut, hier ins Handeln zu kommen. Da ist auch in dem Zusammenhang ganz wichtig, dass wir ein ausgiebiges Begleitprogramm entwickelt haben, das eben wirklich so einen Gegenpol setzt, wirklich auf Austausch geht, verschiedene Communities, Gemeinschaften einlädt, wirklich einen Ort für Gespräche und für miteinander Tischtennis spielen zum Beispiel. Man kann in die Weserburg kommen und da Tischtennis spielen, miteinander, möglichst mit Fremden oder sich hinsetzen und einfach was lesen oder etwas malen oder wie auch immer. Das sind permanente Angebote, die dann auch farblich ganz anders aussehen als der Rest der Ausstellung, die wir für jeden zugänglich da in die Ausstellung gebracht haben. Es gibt zum Beispiel noch auch eine Postkartenaktion, Platz für warme Worte, um wieder gemeinschaftliches Wir zu entwickeln. Und die Weserburg übernimmt die Portokosten. Mhm.
Mit dabei ist auch die indische Künstlerin Shilpa Gupta, ein Name, der einem derzeit häufiger begegnet, so im Kunstzusammenhang. Was macht denn ihre Herangehensweise so interessant?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil die unglaublich vielfältig ist. Also ich bin ein Riesenfan von Shilpa Gupta. Die Arbeit, die sie bei uns zeigt zum Beispiel, ist ganz fein und zurückgenommen. Es ist eine dreifache Büste, also ein und dieselbe Person in dreifacher Abformung gezeigt mit dem Oberkörper. Und diese drei Figuren halten sich gegenseitig Mund, Ohren und Augen zu. Also wirklich so eine Verbindlichung von Rückzug und vielleicht auch der einzige Weg, der uns dann noch bleibt, wenn wir mit so viel Unsicherheit konfrontiert sind im Außen, dass wir uns dann nach innen zurückziehen, ist vielleicht auch ein nachvollziehbarer Move, aber bringt uns eben nicht weiter. Und sie findet dafür wirklich ein sehr, sehr schönes skulpturales Bild.
Jetzt ist das, was Sie sagen, also dieses Gefühl von gesellschaftlicher Abkühlung und dramatisierender Weltlage ist ja allgegenwärtig. Das haben wir irgendwie alle in uns drin. Und ich habe vorher mal nachgedacht, was so ein Thema wie die Kälte vielleicht sogar dann eben auch reizvoller macht in der künstlerischen Bearbeitung als das Gegenteil, nämlich die Wärme. Da ist man dann natürlich schneller im Behaglichen, vielleicht sogar im Kitsch.
Also es ist ganz interessant. Ich bin noch nie so oft im Vorfeld einer Ausstellung gefragt worden, warum wir denn dieses Thema machen, warum wir denn nicht lieber Wärme oder Liebe gemacht hätten. Und natürlich ist das diese Sehnsucht, die wir alle haben. Wir möchten es natürlich alle lieber behaglich und schön haben und wünschen uns die Welt rosarot und wieder wunderbar. Aber so ist sie eben nicht. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe eines Museums für Gegenwartskunst, wirklich zu zeigen, wie nah die Kunst an den Themen unserer Zeit dran ist. Und unsere Zeit ist eine ungemütliche Zeit und eine kalte Zeit. Wenn wir das nicht einmal kapieren und da eine Haltung zu entwickeln, dann werden wir das nicht ändern können. Und das geht nur gemeinsam.
Jannike de Vries, Kuratorin und Direktorin der Weserburg in Bremen. Dort ist ab 19. September die Ausstellung Cold as Ice, Kälte in der Kunst und Gesellschaft zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Fazit.
Europas größtes Clubfestival, das Reeperbahn-Festival, hat heute in Hamburg begonnen. Ein Festival, das sich neben einem Konferenzprogramm für die Musikbranche ja auch dadurch auszeichnet, dass sie über 450 Live-Konzerte, zum Teil auch in ganz, ganz kleinen Clubs stattfinden und junge Musikerinnen und Musiker eine internationale Plattform bekommen. Meine Kollegin Charlotte Ölschlegel ist für Fazit dort. Charlotte, wie ist denn diese 20. Festival-Ausgabe gestartet?
Windig, aber gut, würde ich sagen. Ich habe nicht bemerkt, dass es eine besondere Geburtstagsausgabe ist. Es war eigentlich alles wie immer. Man flaniert von Bar zu Bar, von Club zu Club unter diesen leuchtenden Schildern der Reeperbahn entlang, kommt unterwegs ins Gespräch und hört dann hoffentlich auch viel, viel neue Musik. Also mein Schrittzähler ist heute schon bei über 15.000 Schritten und das, obwohl ich tatsächlich auch bei einigen eher faulen Sitzveranstaltungen war.
Heute Abend gab es die offizielle Show zur Eröffnung. War das auch ein bisschen glamourös?
Ja, der gewisse Glanz kommt traditionell mit der Jury des Anchor Awards auf den roten Teppich vor der Opening Show. Das ist ein wichtiger internationaler Nachwuchspreis des Festivals. In der Jury dieses Jahr unter anderem die Musikerin Susi Quattro und Laurie Anderson oder auch der deutsche Sänger Max Giesinger. Ich finde, das ist ja durchaus eine wilde Mischung. Mal schauen, was da rauskommt. Kulturstaatsminister Wolfram Maimer hat sich übrigens entschuldigen lassen. Und dann ging es los mit der Show im Saal. Es gab Live-Musik, Reden, ein Deep Dive in die Festivalgeschichte. Und ich fand das schon interessant, dadurch auch nochmal zu reflektieren, welche Themen und Herausforderungen die Musikbranche seit 20 Jahren beschäftigen und wie die sich auch verändert haben. Also von Digitalisierung über Monopolisierung, den Brexit, die Pandemie, zu Fragen der Diversität in der Branche und jetzt zu Themen wie den Auswirkungen von AI und künstlicher Intelligenz auf Musik. Und diese Entwicklungen, die lassen sich natürlich auch in den Schwerpunkten des Reeperbahn-Festivals dann jeweils ablesen.
Und dann gibt es dieses Motto, das über allem steht, in diesem Jahr Imagine Togetherness. Ist es nur ein Motto oder ist da mehr dahinter?
Also in der Opening Show hat das schon getragen, fand ich. Es gab einen Appell der New Yorker Autorin Liz Pelly an alle, sich mit alternativen Modellen für Streaming auseinanderzusetzen. Sie hat sozusagen angeregt, dass man die AirPods mal rausnimmt und die gemeinsame Vorstellungskraft nutzt, um Problemfelder der Industrie und ja irgendwie auch der Gesellschaft anzugehen. Da ging es dann auch um Wertschätzung und faire Bezahlung von Musik und Kunst. Ja, und auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat darüber gesprochen, wie wichtig es auch besonders in schlechten Zeiten sei, als Community und Branche zusammenzuhalten. Wir können da auch mal reinhören in seine Rede.
Even in dark times, musicians can provide values and vision. And this leads me to a very old guy, Woody Guthrie, who more than 80 years ago in 1943 painted a very famous slogan on his guitar. This machine kills fascists.
Also Broster hat da betont, dass Musik auch in dunklen Zeiten Werte und Visionen vermitteln kann und dass dieser Satz von Woody Guthrie natürlich metaphorisch verstanden werden muss heutzutage. Ihm war es dann auch ziemlich wichtig rüberzubringen, dass die Musik eben so der Kern, das Herzstück ist, dass sie bei allen großen Transformationen, bei allen Veränderungen auch was ganz Beständiges bietet, auf was man sich zurückbesinnen kann, wenn man vielleicht gerade auch mal keine Hoffnung hat. Und ich glaube, gerade für diesen Ton gab es dann auch den größten Applaus des Abends für den Carsten Broster. Insgesamt muss ich aber sagen, war die Show dann schon auch teilweise leicht an der Grenze zum Kitsch an manchen Stellen. Dann kam da irgendwie ein Astronaut, der von seinem Flug ins Weltraum gesprochen hat und über Musik. Naja, ich weiß nicht, war vielleicht ein bisschen viel an manchen Stellen.
Wie sieht denn diese Togetherness in der Praxis aus beim Festival? Es gibt doch auch Kritik, dass Teile der Musikszene da unterrepräsentiert sind.
Genau, das betrifft vor allem Teile der unabhängigen Hamburger Szene, Labels wie Büro B, Tapete oder der Ventilverlag. Die haben wieder ein kleines Ergänzungsfestival organisiert. Das Treffen heißt das. Auch dabei unter anderem das Indie-Label Pingi Pung aus Hamburg. Die waren tatsächlich noch nie beim Reeperbahn-Festival dabei. Und Mitgründer Heiko Gogolin hat gesagt, es gibt jetzt keine riesig großen Proteste momentan aus der unabhängigen Szene gegen das Festival. Aber es ist eben so eine Stimmung, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man sich schon wünscht, irgendwie mehr beteiligt zu werden. Denn die Szene sieht es natürlich auch als Chance, dass man sich da international präsentieren kann. Und es gab dann zum Beispiel auch so einen Labelmarkt. Da werden Schallplatten verkauft, Resteposten, die man noch hat. So Dinge könnte man, glaube ich, auch recht einfach ins offizielle Festivalprogramm integrieren. Also es ging eigentlich darum, viele kreative Ideen gemeinsam zu entwickeln und dann eben auch stärker präsent zu sein. Man ist da auch schon in Kontakt mit dem Orga-Team und es gibt beispielsweise auch Möglichkeiten, über den lokalen Branchenverband für die Musikwirtschaft Hamburg Music an günstigere Festivalslots im sogenannten Hamburg-Haus zu kommen. Da war ich heute auch bei einem Panel zur Nachtökonomie. Also Imagine Togetherness, um das Motto nochmal aufzugreifen. Ich würde sagen, da können wir in den nächsten Jahren nochmal draufschauen, ob es da gute gemeinsame Lösungen gibt. Aber ich bin da ganz optimistisch.
Charlotte Oehlschlegel über das Reeperbahn-Festival in Hamburg. Heute hat es begonnen und läuft noch bis zum Samstag. Und ich sage vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach seiner Ausladung von einem belgischen Musikfestival hat der israelische Dirigent Lahav Shani sich erstmals dazu geäußert. In einer Stellungnahme der Münchner Philharmoniker teilte er mit, das Festivalmanagement habe unter dem Vorwand gehandelt, dass Musik eine Quelle der Verbindung und Versöhnung sein sollte. Es habe dieser Aussage aber jegliche Bedeutung genommen, indem es dem politischen Druck nachgegeben habe. Die Leitung des Flanders Festival in Gent hatte argumentiert, dass sich Shani angeblich nicht explizit von Israels Regierung im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg distanziert habe und dass er außerdem Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra sei. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates Olaf Zimmermann sagte der Deutschen Welle, es sei beschämend und bedauerlich, dass israelische Künstler einen Rückgang ihrer Auftrittsmöglichkeiten erlebten.
Wenn wir das so weitermachen, dass wir Künstlerinnen und Künstler quasi nach dem bewerten, wo sie denn geboren sind, wo sie aufgewachsen sind oder wer gerade ihr Arbeitgeber ist, dann werden wir im Kulturbereich zunehmend riesige Probleme bekommen. Und ich glaube einfach, das ist jetzt wieder eines dieser Signale gewesen, was zeigt, auf welchem Irrweg sich einige im Kulturbereich dort bewegen, weil sie einfach nicht bereit sind, einen Unterschied zu machen zwischen Kunst und Politik. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Zu den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, SKD, gehören mehrere weltberühmte Museen. So etwa die Gemäldegalerie Alte Meister mit der Sixtinischen Madonna und das Grüne Gewölbe. Jetzt müssen die insgesamt 15 Museen der Sammlungen erheblich sparen und mit 6,7 Millionen Euro weniger auskommen. Das wären etwa 15% des Etats, berichtet die Sächsische Zeitung. Ursache dafür seien weniger Mittel vom Freistaat Sachsen, aber auch höhere Kosten für Personal und Sachleistungen. Zudem wird mit weniger Ticketerlösen gerechnet. Die staatlichen Kunstsammlungen wollen darauf mit angepassten Öffnungszeiten und einem überarbeiteten Programm reagieren. Der Museumsverbund verweist laut Zeitung darauf, dass die weltweite Bedeutung der Kunstsammlungen durch die Verknappung der Mittel abnehmen könnte. 10 rechtsextreme Aktivisten sind zu Geldstrafen von bis zu 3.000 Euro verurteilt worden, weil sie die französisch-malische Sängerin Aya Nakamura beleidigt hatten. Vor Nakamuras Auftritt bei der Olympiaeröffnung 2024 in Paris veröffentlichte die Gruppe mit dem Namen Die Einheimischen ein Foto mit einem Banner, das rassistische Untertöne hatte. Die Anklage lautete zunächst auf Anstiftung zum Hass. Das Gericht wertete die Tat jedoch als schwere Beleidigung. Die Gruppe warf Nakamura vor, französische Eleganz durch Vulgarität zu ersetzen und verbreitete rechte Verschwörungserzählungen. Die Staatsanwaltschaft forderte Haftstrafen, 3 Angeklagte wurden freigesprochen. Nakamura hatte während der Eröffnungsfeier einen spektakulären Auftritt vor der Académie Française, begleitet vom Orchester der Republikanischen Garde, was weitere rassistische Kommentare rechtspopulistischer Politiker auslöste.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Filme der Woche hier bei Fazit, wie sie in dieser Woche wohl unterschiedlicher nicht sein könnten, zumindest wenn man auf die Regisseure schaut. Luis Ortega, argentinischer Regiestar, der mit seinem Film Kill the Jockey ein unberechenbares, eigenwilliges Werk voller Popmusik vorlegt, und Altmeister Edgar Reitz, der sich inzwischen 92-jährig mit Leibniz beschäftigt hat. Leibniz, Chronik eines verschollenen Bildes. Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen, unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Ja, hallo.
Fangen wir doch mal mit Kill the Jockey an. Was ist das denn für ein Film? Offenbar soll da ja ein Jockey sterben. Ist es ein Krimi, ist es ein Sozialdrama oder lässt es sich in gar kein Genre einordnen?
Ja, also geht es um Remo Manfredini, ein immer noch relativ junger Mann, der aber irgendwie völlig zugedröhnt ist, den man zu Beginn in einer Bar sieht, wo er von irgendwelchen Gangstern abgeholt wird. Und der war einst ein erfolgreicher Jockey, hatte allerdings so eine geheimnisvolle Vergangenheit. Und nun hat man ihm aus Japan ein Pferd geholt, was über 1 Million Dollar gekostet hat. Hören wir doch mal kurz in diesen Genre-Mix hinein.
Ein Pferd aus Japan ist unterwegs. Es hat uns über 1 Million gekostet.
Das große Rennen rückt näher und wir müssen Maßnahmen ergreifen.
Du wirst wohl nüchtern reiten müssen, Champion.
Das heißt, du würdest Pferdebetäubungsmittel nehmen. Die guten Zeiten sind vorbei, Remo. Wenn du diesmal nicht gewinnst, bringen sie dich um.
Die werden mir nichts tun. Ich bringe ihnen Geld ein.
Nein, das Geld bringe ich ein. Du bist nur ein Wrack.
Ja, und dann geht eben bei diesem Pferderennen alles schief, was nur schief gehen kann. Zunächst führt Remo Manfredini noch, aber dann reitet er wie bekloppt auf einen Zaun zu und man findet ihn wieder, Pferd wahrscheinlich tot, das wissen wir nicht so genau, auf jeden Fall, er liegt im Koma und verkleidet sich dann da irgendwie als Frau, flieht aus dem Krankenhaus und wird von einer Gangsterbande gejagt. Und was sich jetzt so nach etwas simplem Gangsterfilm anhört, ist, das haben wir vielleicht auch akustisch ein bisschen wahrgenommen, so ein sehr verspieltes Stück Kino voller optischer Einfälle, Brüche und ist irgendwo so zwischen magischem Realismus, Buñuel und einem Schuss Almodóvar. Und das ist ein Film, der sich eigentlich auch gar nicht erzählen lässt. Den muss man einfach gucken und über sich so ergehen lassen im positiven Sinne.
Ja, wie ging es dir denn beim Sehen?
Also ich hatte da irgendwie zunehmend Spaß an diesem wirklich ungewöhnlichen Genre-Mix. Und es gibt nicht nur einen männlichen Jockey, wir haben ja schon gerade gehört, du bist ein Wrack, sagt eine weibliche Stimme. Die gehört seiner Freundin Abrillis, weiblicher Jockey und auch noch schwanger von ihm. Und gespielt werden diese beiden einmal von Nahuel Pérez Biscayart. Das ist ein Argentinier, den man aber vor allem aus dem französischen Arthouse-Kino kennt und Filmen wie 120 BPM. Er hat aber auch in Persestunden mitgespielt. Und Ursula Corbero, die kennen alle, die die Kultserie auf Netflix Haus des Geldes geliebt haben, da hat sie immerhin Tokio gespielt. Und die beiden sind eben dieses sehr seltsame, ungleiche Paar und werden eben von einem alten Gangster ausgehalten. Und dieser alte Gangster hat immer ein Baby auf dem Arm. Das Baby ist mal weiß, mal schwarz. Und das ist wirklich durchgeknallt, aber eben nie hysterisch. Und dann hat eben auch noch Aki Kaurismäkis Stammkameramann Timo Salminen hier die faszinierenden und coolen Bilder besorgt. Und so ist das anspruchsvoll, irgendwie ein B-Picture und doch sehr viel mehr, voller Überraschung, dass man sich mit viel Freude anschaut, auch wenn dabei weitem nicht alles zusammenpasst.
Kill the Jockey von Luis Ortega. Edgar Reitz hat ja mit Heimat ein, man kann es nicht anders nennen, Jahrhundertwerk gedreht. Jetzt entführt er uns in den Barock, eine Geschichte über den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Was hat es denn mit dieser Chronik eines verschollenen Bildes auf sich, Jörg Taschmann?
Ja, also wir kehren zurück ins 18. Jahrhundert und die preußische Königin Sophie Charlotte möchte ihrem Mentor, eben diesem Leibniz, sie möchte ihn verewigen, sie möchte, dass ein Porträt von ihm gemalt wird. Und da kommt ein von Lars Eidinger verkörperter, sehr arroganter Maler ins Spiel. Und hören wir auch hier mal kurz rein.
Majestät, in Berlin wünscht sich euer Konterfei zur eigenen Erbauung. Bitte. Wenn ihr die Augen schließt, kann ich sie nicht zeichnen. Können Sie sich bemühen, neutral zu schauen? So bleiben, bitte.
Habt ihr jemals durchdacht, was ihr da tut?
Ich entreiße sterbliche Menschen dem Vergessen.
Ihr schleicht euch auf dem Rücken meiner Nase einen Platz in der Geschichte.
Also wie man sieht, Leibniz wehrt sich gegen diesen Maler und der ist dann wutentbrannt, quittiert er da einfach diese Auftragsarbeit und man sucht nach einer Malerin, diesmal einer niederländischen Malerin Altje van der Meer. Und da stimmt dann die Chemie zwischen diesen beiden schon sehr viel mehr.
Und ist das eine wahre Geschichte oder pure Fiktion?
Das ist pure Fiktion, wie das Filmemacher gerne machen. Und das ist auch, muss man sich wirklich wie so ein Kammerspiel vorstellen. Und es wird, das haben wir ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, sehr viel parliert, diskutiert. Der Film ist im klassischen 4:3 Format gedreht. Das ist teilweise wirklich anregend und auch unterhaltsam, aber auf die Dauer fand ich es dann doch ein wenig ermüdend. Und Edgar Selge, der spielt eben diesen Leibniz und Lars Eidinger haben wir ja auch schon gehört, der eben nur ganz kurz auftritt zu Beginn. Aber ich fand, dass diese beiden Schauspieler irgendwie zu bekannt sind, um dann so hinter Perücken und Kostümen wirkten sie fast so ein bisschen ausstaffiert. Und mir fiel es wirklich schwer, sie in diesen Rollen wirklich auch zu sehen. Und deswegen, glaube ich, wäre es fast sinnvoller gewesen, auf unbekannte Darsteller zu setzen, was ja Edgar Reitz mit Heimat damals gemacht hat. Die kannte man ja alle nicht. Und das ist ja auch ein Grund, warum das so authentisch gewirkt hat, diese Geschichte vom Hunsrück. Und ich muss wirklich sagen, Heimat ist einer meiner Lieblingsfilme. Und ich sage ganz bewusst, Filme, weil ich habe den damals wirklich im Kino gesehen, obwohl es ja eigentlich eine Fernsehserie war. Und deswegen war ich jetzt, muss ich sagen, von dieser Fingerübung, die so ein bisschen klassisch und altmodisch war, dann doch irgendwie ein wenig enttäuscht, obwohl dieser Film durchaus auch seine Meriten hat.
Also ein Spätwerk von Edgar Reitz, aber vielleicht nicht das Beste. Leibniz, Chronik eines verschollenen Bildes, startet am Donnerstag in den Kinos, genauso wie Kill the Jockey, über den wir gesprochen haben. Danke, Jörg Taschmann.
Sehr gerne.
Jeder Künstler ist ein Solitär, aber Hans-Peter Feldmann, der war wirklich ein Solitär in dem von ihm so kritisch betrachteten Kunstbetrieb. Voyeurismus, Geschmacksbildung, Humor und Satire, das sind wiederkehrende Themen in seinem Schaffen gewesen. Er fotografierte Brotscheiben, ließ Spielzeugeisenbahnen im Kreis fahren oder kaufte Frauen den Inhalt ihrer Handtaschen ab, um ihn zu sortieren und zu sammeln. Jetzt zeigt das Museum Kunstpalast die erste große Ausstellung seiner Arbeiten nach seinem Tod vor 2 Jahren. Und es ist auch die erste Ausstellung, in der Texte seine Werke erläutern. Susanne Lurweg war für Fazit dort.
Eine Schublade, groß und schön, empfängt das Publikum. Ein Gemälde und damit ein untypisches Werk von Hans-Peter Feldmann. Denn viel gemalt hat er nur zu Beginn seiner Laufbahn. Das Gemälde bildet den Auftakt einer Ausstellung, die Hans-Peter Feldmann zunächst gar nicht wollte, erzählt Kunstpalastdirektor Felix Krämer.
Er hatte die sehr schöne Haltung, dass man als Künstler auch in Ruhestand treten kann. Also er sagte, warum darf jeder Arbeit nehmen, aber beim Künstler wäre das irgendwie ungewöhnlich. Und er befand sich eben auch in Rente. Das war die Ausgangssituation.
Doch der Künstler ließ sich am Ende gerne überreden. Denn im Kunstpalast hat der kleine Hans-Peter Feldmann an der Hand seines Onkels seine erste nackte Frau gesehen. Auf einem Rubens-Gemälde. Eine Initialzündung für 2 seiner lebenslangen Leidenschaften, Kunst und Frauen. Immer wieder konzipierte er Collagen, die Frauenköpfe, Frauenkörper zeigen. Häufig in expliziten Posen, wie nackt auf Betten mit aufreizender Wäsche. Fundstücke aus Werbung und Kunstgeschichte, die heute durchaus irritierend wirken können. Kuratorin Felicity Korn.
Man muss die Arbeiten immer vor ihrem jeweiligen Entstehungskontext betrachten, was die gesellschaftlichen Konventionen der Zeit waren. Er legt den Finger eigentlich in die Wunde und sagt, guck mal hier, diese ganzen Fotos von Frauenbeinen, wo man quasi unter den Rock gucken kann.
Eine Form des Voyeurismus, die Hans-Peter Feldmann durchaus bewusst war.
Er hat auch ganz klar gespielt mit der Idee des Voyeurs und hat zum Beispiel eine berühmte Arbeit gemacht, wo er pornografische Aufnahmen von sich selbst gemacht hat. Und es geht ja oft auch um Fragen von Privatheit und Öffentlichkeit.
Die durchziehen die Ausstellung ebenso wie die Themen Autorschaft, was ist Kunst, wer definiert, was Kunst ist, was macht eine Künstlerin aus. Fotografien vom Flohmarkt hängen dabei neben 3 auf Sockeln stehenden weiblichen Schaufensterpuppenköpfen. Einer trägt statt Haaren Linoleummesser, der 2. Rasierklingen, der 3. Scheren. Mehr als den Titel Mutter braucht es hier nicht. Felix Krämer.
Das kennzeichnet, glaube ich, auch sein Werk. Also, dass er eben die Arbeiten nicht datiert, dass er sie nicht nummeriert, dass er ganz bewusst auch den Markt immer im Unklaren lässt.
Der Kunstbetrieb ist dem 1941 geborenen Hans-Peter Feldmann von Beginn an suspekt. Oft fühlt er sich unverstanden. Ende der 70er bis Ende der 80er Jahre macht er eine längere Ausstellungspause, verdient sein Geld unter anderem mit dem Versand von Fingerhüten. Ausgesuchte Exemplare sind in Düsseldorf ebenso zu sehen wie seine Bücher, die sich mit Themen wie Frauen im Gefängnis und der Zeit des Deutschen Herbstes beschäftigen, als der Terror der Roten Armee-Fraktion die Bundesrepublik umtrieb. Politik und Pop, Kunst und Kitsch nebeneinander waren für den Künstler zeitlebens kein Problem, wie ein Schattenspiel mit Gartenzwerg und Winke Queen beweist.
Dieser Krimskrams, der wirft ja eine Projektion an die Wand. Die Schatten, die sich drehen, die miteinander interagieren und die eigentlich so ein Theater aufführen, wo es auch wieder um eine Frage von Projektion, von Abbild, von Reproduktion geht. Und gleichzeitig kann man sich auch einfach nur über den Osterhasen amüsieren.
Eine Arbeit, in der Alter, Kunst, Popkultur auf beeindruckende Weise verschmelzen. Hans-Peter Feldmann wollte immer, dass Kunst zugänglich verständlich ist. Am besten gelingt dies im Werk 100 Jahre. Nochmal Kuratorin Felicity Korn.
Es sind 101 Fotos und von Menschen im Alter von 0 bis 100 Jahren. Intuitiv geht man zum eigenen Lebensalter, schaut sich die Person an und überlegt sich, wo steht die im Leben, wo stehe ich im Leben? Und gleichzeitig sind das auch allgemeine Fragen, die gestellt werden. Was verbindet jetzt diese ganzen Menschen? Was verbindet mich mit diesen Menschen? Was ist hier das Menschliche, was eigentlich porträtiert wird?
Die unmenschlichen Handlungen des 11. September 2001 zeigen Zeitungen aus aller Welt am Tag nach dem Schrecken. Hans-Peter Feldmann hat sie gekauft, arrangiert, den Schrecken dokumentiert. Den Puls der Zeit hat er wohl wie kein zweiter erspürt, auch wenn sein Humor ihn rote Nasen in altmeisterliche Gemälde malen ließ.
Wir reden ja nicht über Propaganda, wir reden nicht über etwas, was eindeutig ist, sondern das Changieren, das Offenlassen, das eben auch in der Schwebe lassen.
Wenn es nach Hans-Peter Feldmann gegangen wäre, hätten seine Werke so arrangiert werden sollen, wie sie zufällig aus den Kartons kamen. Die Düsseldorfer Ausstellung folgt aber einer gewissen Ordnung. Das Ergebnis ist eine gelungene Hommage an einen Künstler, der Konsum, Kitsch und Kunst aufs Korn nimmt und deutlich macht, dass Missstände auch humorvoll benannt werden können.
Susanne Lurwig über Hans-Peter Feldmann. Die Ausstellung ist im Museum Kunstpalast in Düsseldorf ab sofort zu sehen. An dieser Stelle ein Hinweis auf die neue Ausgabe unseres Theaterpodcasts. Es geht diesmal um Alter auf der Bühne. Zu Gast sind die Schauspielerinnen Ruth Reinicke und Ilse Ritter. Beide sprechen über ihre Erfahrungen zum Älterwerden in diesem Job.
Ich hatte so einen Punkt, als Luc Bondy starb. Da hatte ich plötzlich, weiß ich nicht, ob ich Lust habe noch. Dann kam Falk Richter, einem jungen, offenen Gesicht, Ich kenne dich aus Hamburg. Ich, kleiner Junge, war ich immer im Theater. Wollen wir was zusammen machen? Ich sage, super, machen wir. Das war eine neue Art von Theater. Wir haben sehr viel improvisiert auf den Proben. Er hat sich sehr für das jetzt interessiert, was ich zu erzählen hatte. Zum Teil die Texte aufgenommen. Ein Text über den Tod durfte ich ganz meinen Text sprechen. Das war eine ganz neue Art von Arbeit, die mich sehr fasziniert hat. Und ich bekam wieder Lust auf Theater.
Ruth Reinicke gemeinsam mit Schauspielkollegin Ilse Ritter zu Gast in unserem Theaterpodcast zu finden in der DLF-App unter dlfkultur.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir hier bei Fazit kommen jetzt zur Kulturpresseschau. Hans von Trotha hat die Feuilletons von morgen Donnerstag, den 18. September gelesen.
Feuilletons am Rande des Nervenzusammenbruchs. Reden wir über Caroline Wahl. Das tun ja alle. Im Literaturbetrieb nennt man das eine Debatte. Antonia Baum meint gar, um die Autorin würden die Debatten wirbeln. Sie findet in der Zeit, es sei Zeit für einen Nervenzusammenbruch. Für die, die noch nicht über Caroline Wahl reden, erklärt Erika Tomalla im Freitag die Lage als Ergebnis einer aus der Kontrolle geratenen Anschlusskommunikation. Die dritte Publikation der 30-jährigen Autorin sei aus mehreren Gründen ein Ereignis. Das eigentliche Ereignis aber sei eben jene nicht enden wollende Menge an Anschlusskommunikation, die das Buch produziert. Kritiken werden zum Gegenstand von Kritiken, die wiederum kommentiert und kritisiert werden, auch von der Autorin selbst. Selbstbewusst weist sie Rezensionen zurück, posiert, wie sonst eher im Rap, mit Luxusgütern und fordert die Nominierung für den Deutschen Buchpreis. Im Zeitfeuilleton wird das alles gar nicht erst berichtet, weil man davon ausgeht, dass es eh alle wissen. Antonia Baums Weg zum Nervenzusammenbruch hört sich so an. Nachdem es wegen Caroline Wahl im deutschen Blätterwald, im deutschen Internet und auch ganz grundsätzlich im deutschen Wald einfach nicht mehr zu rascheln aufhörte, müssen jetzt folgende Fragen geklärt werden. Ist die Bundesrepublik noch nicht bereit für erfolgreiche Frauen? Ist Deutschland noch nicht bereit für unsympathische Frauen? Warum muss man denn als Frau sympathisch sein? Warum muss denn ein Friedrich Merz gar nicht sympathisch sein? Was würde passieren, wenn Merz eine Prinz-Eisenherz-Frisur hätte? Hat Deutschland ein Problem, wenn Wolfram Weimer Caroline Wahl gut findet? Oder Caroline Wahl oder wir alle? Wer um Himmels Willen sind wir? Wer weiß denn sowas? Wer kann denn mal rasch den Sloterdijk anrufen oder die Thea Dorn? Dann geht es ums Feuilleton als solches. Spätestens da hätten wir uns eh drum kümmern müssen, in Großbuchstaben, wie sie Antonia Baum gern verwendet. Also weiter im Text. Wer findet Caroline Wahl überhaupt gut? Das sogenannte Feuilleton findet Caroline Wahl bzw. ihre Texte gar nicht so schlecht, wie das sogenannte Internet behauptet, wenn, da sind sie zum Beispiel die Großbuchstaben, man sich die Artikel durchliest. Aber es gibt auch Feuilletons, die finden Caroline Wahl bzw. ihre Texte völlig indiskutabel, vor allem, weil die anderen Feuilletons sie nicht groß indiskutabel finden. Und dann ein »So nicht, Fräuleins«, drei Ausrufezeichen dahinter, aber nicht groß. Kurz Luft holen ist ergo die Devise, erstaunlicherweise groß. Und da wird ja wohl die Frage erlaubt sein, was eigentlich der Unterschied, nicht groß, ist zwischen diesem Feuilleton und diesem Internet. Liegt da der Hase begraben im Pfeffer auf dem Hund? Halten wir groß doch fest, dass wir wieder mal bissertl den Überblick verloren haben, uns aber sehr gut unterhielten. So geht also Debatte. Die Taz zitiert übrigens, das zitiert der Freitag, Caroline Wahl selbst mit dem Kommentar »What the fuck?« Im Feuilleton gab es mal eine Debatte über das Phänomen Debattenfeuilleton. Manchmal sehnt man sich nach dem guten alten Rezensionsfeuilleton. Sachkundige, kritische Analysen, wie Stefan Trinks FAZ-Rezension der Projektion von Trump- und Epstein-Bildern auf die Fassade von Schloss Windsor. Und zwar auf den wohl nicht von ungefähr ausgewählten freudianisch-fallisch aufragenden Rundturm. Die bildbewussten Aktivisten, beobachtet der bildbewusste Kritiker, konnten sogar die beiden schmalen und dunklen Schießscharten des mittelalterlichen Turms zur Anklage nutzen, indem sie Epsteins Gesicht so auf das Schloss warfen, dass die Nase durch eine Art Schweinerüssel überblendet scheint. Im Klischeevorrat des Mittelalters weit oben liegt der Pranger, erinnert Stefan Trinks, und die Aktivisten hätten nichts anderes bewerkstelligt, als einen weithin sichtbaren Pranger zu errichten an einer mittelalterlichen Fassade, womit alles gesagt ist, kein Bedarf für Anschlusskommunikation. Das ist halt der Vorteil vom Rezensions gegenüber dem Debattenfeuilleton, deutlich weniger Nervenzusammenbruch.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.